Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Von Unionsseite steht also das neue Kabinett. Wir haben ausführlich berichtet heute. Und wer wird Kulturstaatsminister? Ein Mann, den niemand auf dem Schirm hatte und der inzwischen schon viel Kritik auf sich zieht. Der Medienunternehmer Wolfram Weimer. Doch wofür steht er? Was heißt das, dass er kommt? Für die Kulturszene. Das versuchen wir zu klären. Außerdem fragen wir einen Bestsellerautor, welche Folgen ein Blackout für die Gesellschaft hat. Die Spanier und die Portugiesen haben es heute am eigenen Leib erlebt. Und er, der Autor, hat schon damals ein bemerkenswert realistisches Szenario entworfen. Und dann reden wir mit der Schriftstellerin Theresia Mora über das Leben, den Tod und das Schreiben. Anlass ist die Eröffnung des Archivs ihres großen Kollegen Peter Esterházy. Viele Namen wurden gehandelt, etwa die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion oder auch der Berliner Kultursenator. Aber dass es nun Wolfram Weimer wurde, der Medienmanager, Verleger und erzkonservative Publizist, das hatte wirklich niemand auf dem Schirm. Der Gründer von Cicero, Wolfram Weimer, wird also Staatsminister für Kultur und Medien im Kabinett Merz. Was er bisher bekommen hat, ist viel Skepsis, gerade aus dem Kulturbetrieb. Warum das so ist, Peter Jungblut, über den Mann, der bald den Etat für die Bundeskultur zu verantworten hat.
Er schrieb ein Buch, das als Gift für Linke und Zumutung für Rechte angepriesen wurde, nämlich ein konservatives Manifest. Darin verfasste Wolfram Weimer nichts weniger als 10 Gebote für den modernen Wertkonservativen. Klar, dass der kantige Journalist und Verleger, der bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für den Axel Springer und den Boder Verlag tätig war, mit diesem Missionseifer gern gesehener Talkshow-Gast wurde. Weimer ist vor allem wirtschaftsliberal, sicherlich kein Nationalist. So kritisierte er mal die deutsche Nationalhymne, weil ihr Verfasser, Hoffmann von Fallersleben, Antisemit gewesen sei. Konservativ, das heißt für Weimer offenbar in erster Linie zurück zu den bürgerlichen Tugenden vergangener Zeiten.
Die Leute schätzen, wenn jemand authentisch ist, wenn er wahrhaftig ist, wenn er zu seinen Werten steht. Heute will man von einem konservativen Mediziner behandelt werden. In der Bank höre ich, diese Anlage ist ganz sicher. Also auf einmal ist das Konservative, was vorhin noch unappetitlich war, irgendwie angesagt. Der wahre Wertkonservative, der sagt, konservativ sein ist nicht ein Hängen an dem, was gestern war, sondern ein Leben aus dem, was immer gilt.
Als neuen Kulturstaatsminister hatte Wolfram Weimer kaum jemand auf dem Schirm, obwohl er sich bereits frühzeitig für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ausgesprochen hatte. Das konservative Profil des Journalisten muss ihm in der eher linken Kulturszene nicht unbedingt schaden. Einer seiner beliebtesten Vorgänger war der Bremer CDU-Politiker Bernd Neumann, auch ein Konservativer, der wenig Ahnung von Kultur hatte, aber sehr geschickt darin war, Haushaltsmittel zu mobilisieren. Das brachte ihm ungeachtet seiner politischen Ansichten viel Wertschätzung ein. Wolfram Weimer sieht sich im Übrigen im Einklang mit dem Zeitgeist.
Das Mindset ganzer Generationen verschiebt sich nach rechts. Ein zweiter Grund ist natürlich eine beschleunigte Globalisierung mit einer sehr dynamischen Veränderung aller Lebenswelten, führt zu Sicherheitsreflexen. Und das ist ein wesentlicher Treiber für konservative Reflexe. Du ziehst dich zurück in deine Nation, in deine Heimat, in deinen konservativen Kokon. Und das Dritte ist, das würde ich schon sagen, wenn eine linke Politik über lange Zeit übertrieben hat, dann gibt es einen Backlash.
Wolfram Weimer ist sicher kein Kulturpessimist, wie sie im konservativen Lager häufig anzutreffen sind. Ganz im Gegenteil, ins allgemeine Klagelied über die fatalen Folgen der sozialen Medien stimmt er ausdrücklich nicht ein. Und Donald Trump hält er auch nicht für sonderlich gefährlich. Er sei halt ein begabter Schauspieler, der gern augenzwinkernd formuliere, was die Amerikaner auch verstünden. Ob Weimer als Kulturstaatsminister den Bürokratieabbau so forsch vorantreibt, wie er ihn als Journalist forderte, wird sich noch herausstellen.
Schließlich braucht unser Staat eine Fitnesskur. Deutschland ist überreguliert und hat zu viel Bürokratie. Kurzum, für 2025 gilt: weniger Greta Thunberg und mehr Ludwig Erhard.
An der Kulturpolitik wird sich das Schicksal der neuen Regierung sicherlich nicht entscheiden, aber Wolfram Weimer wird einen schweren Stand haben, sollte er seine persönlichen wertkonservativen Ansichten zum Maßstab seiner politischen Entscheidungen machen. So äußerte er sich sehr abfällig über die vermeintliche Gender-Ideologie und Coming-outs prominenter Personen, was ihm in der Kulturszene kaum Beifall einbringen dürfte. Diese Art Bürgerlichkeit, die an Betulichkeit grenzt, ist dort wenig verbreitet. Auch die Sehnsucht nach Gott, warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist, so einer seiner Buchtitel, wird unter Kulturschaffenden eher wenig geschätzt. Immerhin, Wolfram Weimer weiß offenbar um die Last seiner Verantwortung.
Die Sorge habe ich auch, wenn wir die nächste Bundesregierung nicht zu einer guten, handlungsfähigen und entschiedenen Regierung bekommen, dann haben wir bei der Wahl 29 praktisch ein 33-2. Ja. Das ist ein Riesenproblem.
Jemand, der so sehr auf Eigenverantwortlichkeit setzt, könnte Kulturbetriebe, die bislang mit hohen und sehr hohen Subventionen gefördert werden, durchaus unter Rechtfertigungsdruck setzen. Wie auch immer, inhaltlich passt Wolfram Weimer perfekt zum politischen Profil von Friedrich Merz. Ein Mann, der als Konservativer glaubwürdig, aber nicht rückständig sein will. Und von Kommunikation müsste Weimer als Medienmann ja auch viel verstehen, womöglich der eigentliche Grund für seine Nominierung zum Kulturstaatsminister.
Peter Jungblut über Wolfram Weimer, der also neuer Kulturstaatsminister wird im Kabinett Merz. Eine überraschende Personalie, die so einige Diskussionen nach sich zieht. Wir haben heute auch im Laufe des Tages hier bei uns im Programm mit Olaf Zimmermann gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, also oberste Kulturlobbyist, wenn man so will. Er sieht die Sache relativ pragmatisch und sprach darüber, was der Kulturbetrieb wirklich braucht.
Der Kulturbereich ist doch letztendlich verhältnismäßig einfach gestrickt. Wir wollen, dass wir unsere Arbeit so gut wie möglich machen können. So, und dafür müssen die Rahmenbedingungen auf der einen Seite stimmen, also die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dafür ist der Bund ja besonders zuständig und in bestimmten Bereichen auch die Finanzierung stimmen. Und letztendlich das, was wir uns von einem Kulturstaatsminister erhoffen, ist, dass er genau das hinbekommt.
Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Andere sind da deutlich kritischer, dezidiert kritischer. Etwa der Schauspieler Ulrich Mattes, der sagt, Weimer sei ein Ideologe und deswegen ungeeignet für das Amt. Es kommentiert Stefan Goldauf.
Auch wenn es im Bundestag nur noch wenige profilierte Kulturpolitikerinnen und Politiker gibt, Meinungen zur Kultur haben trotzdem viele. Und die lauten bei Themen wie Kolonialdebatte, Dokumentarskandal, NS-Raubkunst, Gedenkstättenfrage auch in der Union immer häufiger zu links, zu vogue. Was hat das mit Kultur zu tun? Bitte wieder mehr aufs Wesentliche konzentrieren, auf den Erhalt des deutschen Kulturguts, auf Heimat, auf Tradition, auf Volksempfinden, wer auch immer das definiert, auf schöne Ausstellungen, unterhaltsame Inszenierungen. Dass das Grundgesetz Kunst und Kultur auch für kontroverse Themen eine Freiheit im Rahmen der geltenden Gesetze garantiert, in manchen Debatten und bei manchen Abgeordneten könnte man den Eindruck haben, dass das nicht mehr uneingeschränkt gelten sollte. Die Nominierung des konservativen Verlegers Wolfram Weimer passt zu dieser Entwicklung. Man muss nicht so weit gehen wie der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube, der Weimer schon vor seiner offiziellen Nominierung als den falschen Mann am falschen Platz bezeichnet hat und das mit dessen Kulturbegriff und Geschichtsverständnis begründet. Es muss aber erlaubt sein, Fragen zu stellen. Wird ein Publizist, der es in der Vergangenheit sichtbar darauf angelegt hat, zu polarisieren, Fronten aufzubauen, der eines seiner Bücher als Gift für Linke und eine Zumutung für Rechte hat bewerben lassen, wird er das Vertrauen in die Kulturwelt und ihre Einrichtungen erhalten können und sich nicht nur auf den Medienteil seines Amtes konzentrieren? Dieses Vertrauen in die Kultureinrichtungen nämlich gibt es, stärker denn je. Weil sie in Deutschland seit langem die Orte bieten, an denen sich unsere Gesellschaft darüber austauscht, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben wollen, was uns eint, jenseits aller Differenzen. Es sind erfolgreiche Orte. Erst im Januar hat eine Studie gezeigt, dass die deutschen Theater, Museen, Bibliotheken, Einrichtungen der freien Szene in der Bevölkerung ein enorm hohes Vertrauen genießen. Und das bei jenen, die sie regelmäßig besuchen, wie bei jenen, die gern als kulturfern bezeichnet werden. Dieses wertvolle soziale Kapital gilt es zu bewahren, gerade angesichts der aktuellen Angriffe auf demokratische Strukturen weltweit. Dafür braucht es den Mut zu Diplomatie und Ausgleich, zu Überparteilichkeit ohne Ideologie, und es braucht das politische Geschick, auch die notwendigen finanziellen Mittel zu organisieren. Beides muss man dem neuen Staatsminister und uns allen jetzt wohl wünschen.
Stefan Goldorf über den neuen Kulturstaatsminister, der es bald werden wird im Kabinett Merz, Wolfram Weimer. Mehr dazu natürlich auch in unserer DLF-App. Also in die Akademie der Künste in Berlin kommt wirklich nicht jeder. Nicht zu Lebzeiten und auch nicht danach. Da muss man schon ordentlich was hingelegt haben, geleistet haben. Peter Esterházy zum Beispiel, der ungarische Autor, preisgekrönt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels unter anderem. 2016 ist er gestorben und hat ein beeindruckendes Werk hinterlassen. Harmonia Celestis zum Beispiel, ein großes Werk, was einen großen Bogen schlägt, eine Familiengeschichte vor historischem Hintergrund. Und das Archiv dieses Peter Esterházy liegt in der Akademie der Künste, ist aufgearbeitet worden und wird morgen am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter anderem mit einer Frau, die ihn sein Werk übersetzt hat, die ihn persönlich gut kannte, die selbst Erfolgsautorin ist, nämlich Theresia Mora. Mit ihr reden wir jetzt. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Jetzt nach all den Jahren, er ist vor 9 Jahren gestorben, dieser Peter Esterházy. Welche Rolle spielt er für Sie heute als Schriftstellerin?
Oh, also ich habe sehr viele Jahre gebraucht, bis ich es überhaupt realisiert habe, dass er tot ist, weil dadurch, dass ich in einem anderen Land lebe, also wir hatten nicht tagtäglich miteinander zu tun und das war für mich einfacher, es so zu verarbeiten. Aber mittlerweile ist Folgendes passiert, auch dank der sozialen Medien, dass seit seinem Tod erscheinen viel häufiger auf diesen Portalen Zitate von ihm, die zu aktuellen Ereignissen einen sehr schönen literarischen Kommentar abgeben. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem er tot ist, ist er umso mehr zu so einer moralischen und künstlerischen Instanz geworden in Ungarn. Also sozusagen seine Mentorfunktion ist so nahtlos weitergegangen nach einer kurzen Zeit des persönlichen Schocks. Und so funktioniert er auch für mich, also bis zum heutigen Tage. Ich bin nicht mehr so eine junge Autorin wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, ich frage mich nicht voller Bange, was würde Peter dazu sagen? Würde es ihm gefallen? Also das tue ich nicht.
Aber er war eine Instanz auch für Sie, fürs Schreiben, als er noch lebte. Haben Sie ihm zum Beispiel Texte von Ihnen selbst auch vorgelegt?
Ein einziges Mal, und ich hätte es nicht tun sollen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es mit anderen ist, aber anders als andere Kollegen, wie zum Beispiel Peter Nadosch, von dem ich weiß, dass er den Kollegen konkrete Vorschläge macht oder konkrete Kommentare, hat er das nicht gemacht. Also er hat auch nie oder fast nie bis zu einem sehr fortgeschrittenen Stadium unserer Freundschaft etwas aus seiner Werkstatt erzählt. Aber ich kann mich ganz deutlich erinnern an dieses eine Gespräch, was wir in Berlin hatten, wo er sagte, ich habe gerade Schwierigkeiten damit, eine Figur aus dem ersten Stock ins Parterre zu bringen, was es ziemlich gut zusammenfasst. Also das Schwierige ist nicht, diese sehr elaborierten Sätze zu schreiben und die mehrschichtigen und das Philosophische und das Humorvolle, sondern manchmal hat man das Problem, sowas ganz Einfaches zu machen, dass jemand von A nach B geht. Das ist es dann wahnsinnig schwierig, das zu lösen. Und da hatten wir sehr schön miteinander gelacht darüber. Das Schöne mit ihm war, dass er so absolut, ich führe das auf seine Genialität zurück, wenn jemand so talentiert ist, dass er mit Eitelkeit nichts mehr zu tun hat, dass er so absolut aufrichtig sein kann, dass du absolut aufrichtig mit ihm sein kannst. Und unsere Beziehung ist ja dadurch entstanden, dass ich Harmonia Celestis übersetzt habe. Und
ein großes Werk, auch ein umfangreiches Werk.
Umfangreiches Werk, was noch dazu, das ist natürlich auch wieder anekdotenwürdig, ich habe keine Ahnung, warum er wollte, dass ich das übersetze oder ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein Buch heraus, mein Debüt, das waren Erzählungen und das war sein Hauptwerk. Er war 50 Jahre alt und das sollte sein Hauptwerk sein. Und die Übersetzerin, die ihn bis dahin übersetzt hat, Susanna Gase nämlich, konnte das nicht übersetzen oder wollte es nicht, auch wegen des Umfangs, auch wegen der schlechten Bezahlung. Auch wenn Susanna Gase sich gesagt hat, das lohnt sich für mich nicht, ich muss mein eigenes Werk schreiben.
Das heißt, Sie wurden dann nur schlecht bezahlt, nicht die Kollegin?
Ja, natürlich. Ich hatte sozusagen nichts zu verlieren, außer dass mein erster Roman ein Jahr später erschien. Aber ich wusste, dass ich es übersetzen kann, aber wie konnte er es wissen? Und die Anekdote geht so weiter, dass er gesagt hat, jemand hätte mich ihm empfohlen. Und ich, wer hat mich empfohlen? Und er hat es bis zu seinem Tode nicht gesagt. Und warum nicht? Einfach des Spiels wegen. Er lachte über mich, dass ich das jetzt nicht weiß. Ich habe es dann später herausgefunden. Es war Marianne Birnbaum, also eine amerikanische Autorin. Aber diese Spiellust, sich darauf einzulassen, okay, hier ist eine 30-jährige Autorin. Jemand hat gesagt, die hat es drauf. Ach, ich lasse sie mal jetzt
warum
mein
eigentlich auch nicht
übersetzen.
Ja, und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich meine, das ist ja ein Roman, aus dem man, glaube ich, vieles lernen kann. Nicht nur europäische Zeitgeschichte, natürlich auch ungarische Zeitgeschichte. Wer diesen Roman, ich glaube, erst im Jahr 2000.
Ne? 2000.
Ja, ja, ist ja auch schon wieder ein bisschen was her. Und wenn man sich die politische Entwicklung Europas und vor allem auch Ungarns in den letzten Jahren, also weit nach dem Erscheinen des Romans anschaut, dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen ernüchternder oder ernüchterter sein als vorher. Was kann man aus diesem Buch heute noch mitnehmen?
Naja, man kann Folgendes mitnehmen. Genau in diesem Buch kommt Folgendes vor. Es wird darin erzählt, dass seine Großmutter mal eingeladen worden ist ins Radio während der Kadar-Zeit. Und
das war der kommunistische Führer Ungarns.
Der kommunistische Führer Ungarns. Und sie hat nur Gutes gesagt und hat jedem nur Gutes gewünscht. Und dass man sie darauf angesprochen hat, wie kannst du ins Radio des Feindes gehen und nur Positives sagen. Dann hat sie eine Antwort gegeben, aus der sich herausgestellt hat, dass sie das Ganze aus der Perspektive einer sehr alten Familie betrachtet. Und zusammengefasst, auch dieses wird vorbeigehen. Und egal in welchem System, dein Leben ist eine Abfolge von persönlichen Siegen und Niederlagen. Und sozusagen, du musst dich darum kümmern, dass du selbst in Ordnung bist und jedem nur Gutes wünschen und es wird vorbeigehen und wir werden es überleben, manche von uns vielleicht nicht, aber ja, also das ist sozusagen diese Perspektive.
Ist das eine Botschaft an die Zukunft der Orbán-Regierung?
Ich glaube auch. Auch dieses wird vorbeigehen, auch in Harmonia. Zuletzt kommt noch eine andere Anekdote vor, nämlich dieses, oder der Satz, nämlich jeder Pelz ist so, jeder, dass er mal die Motten kriegt. Das heißt, es ist nichts, egal wer auf einem hohen Ross herbeigeritten kommt und dir mitteilt, was die neuen Regeln sind und dass du jetzt unterlegen bist, auch er wird ein Ende finden. Es wird ein Ende geben. Jeder Diktator endet in einer Erdhöhle, wie wir das sehen konnten. Also es ist, ja, im Grunde unsere Aufgabe ist, diese Leute zu überdauern, wenn wir es können natürlich. Also manchmal bricht der Staat oder bricht die Geschichte mit einer viel größeren Wucht über einen zusammen, als dass man wirklich Widerstand leisten könnte. Aber ich glaube, diese Situation haben wir jetzt nicht zum Glück. Naja, und wenn man sowas wie Harmonia Celestis liest oder noch besser übersetzt, dann lernt man etwas, auch wenn man selbst nicht so diese Heiterkeit hat, diese ontologische Heiterkeit, wie er sie nannte, wenn man nicht damit gesegnet ist, so wie er, kann man daraus lernen, sei mutig, sei frei, sei heiter, sei gut und mach einfach weiter, ja, und mach deine Sätze. Und das Wichtige ist zum Beispiel, und das ist auch so ein Satz, wovon man bis heute in Ungarn profitiert und was man immer wieder zitiert, ein Schriftsteller muss sich darum kümmern, dass Subjekt und Prädikat aufeinander abgestimmt sind und er muss sich nicht um Staat und Nation kümmern.
Klingt fast befreiend in meinen Ohren, wenn man das so hört.
Ja, natürlich. Also
aus den politischen Zwängen, die sich Literatur manchmal auferlegt?
Ja, genau. Also ich habe darüber nachgedacht, dass ich zum Beispiel, als er noch lebte und ich noch sehr viel jünger war, ein bisschen unzufrieden mit ihm war, dass er sich nicht genug äußere, dass er sich nicht hart genug äußere. Und jetzt, nach seinem Tode, wo immer so diese posthumen Kommentare von ihm kommen und sie passen immer noch sehr gut auf die Situation, musste ich feststellen, sie sind einfach so gescheit und so fein und so subtil, dass ich selber auch diesem Fehler aufgesessen bin, sie nicht gleich zu kapieren. Ja, ja, und das habe ich zum Beispiel von ihm gelernt, dass wir uns nicht jeden Tag echauffieren können oder dass es auch nichts bringt. Und dass zum Beispiel Texte sind kein, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, Sie sind Journalist, sind kein Tagesjournalismus. Ja? Also ein Roman hat einen völlig anderen Atem als ein Artikel.
Ja.
Und dass wir Autoren uns natürlich darauf konzentrieren müssen.
Ein guter Roman hilft vielleicht auch, mit Grundsatzfragen besser umgehen zu können von Leben und Tod. Ein Mann, der ja, dieser Peter Esterházy, der sehr früh gestorben ist, mit 66 war er, glaube ich, ne?
Oh mein Gott, ja.
An Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich weiß das deswegen, weil es ja ein Tagebuch dazu gibt, das er selbst geschrieben hat, das Bauchspeicheldrüsentagebuch. Und er da sozusagen auch mit der Endlichkeit des Lebens umgegangen ist. Also eigentlich würde ich das Gespräch gar nicht so gerne mit dem Tod beenden, aber da er ja nun weiterlebt in seinem Werk und auch in ihrer Erinnerung, was können wir über den Tod lernen von Peter Esterházy?
Also, man muss dazu sagen, dass Peter Esterházy ein gläubiger Mensch war. Das heißt, auch in diesem Bauchspeicheldrüsen-Tagebuch, es ist ein Dialog zwischen ihm und dem lieben Gott. Ja, also, der liebe Gott hat ihm dieses Schicksal gegeben und er war jetzt dabei, das anzunehmen. Nicht jedem von uns ist das gegeben. Aber davor hat er schon ein Werk gehabt, nämlich die Hilfsverben des Herzens über den Tod seiner Mutter, wo das ganze Buch wie ein Pachtezettel, also so ein Todesanzeigenzettel geschrieben ist. Und was können wir darüber lernen? Dass, ja, wir kommen alle dahin. Das ist unser aller Schicksal. Und im Grunde geht es darum, den Frieden zu finden. Ja, also entweder in diesem Dialog mit Gott oder mit sich selbst oder mit seiner Familie oder, was kann man dazu sagen? Also er hat auch das, wie alles andere, sehr, sehr würdevoll und mit einer gewissen Heiterkeit hingenommen. Also das muss ich noch ganz schnell erzählen. Ich habe dieses Buch gelesen und kam an einer Stelle, wo er mit seinen Brüdern an den Bollaton fährt, an den Plattensee, sozusagen der letzte Ausflug, und der Wind fährt ihm in die Haare und seine Brüder lachen und sagen, ja, lass dein Haar wehen, solange du noch welches hast. Und so war diese Familie ganz offensichtlich. Also da ist jemand terminal krebskrank und sie lachen darüber, wie sein Haar im Wind weht. Und darauf habe ich ihm dann geschrieben, ihr seid so blöd. Und das war meine letzte E-Mail an ihn. Und weil ich daran denken musste, natürlich habe ich heimlich geweint, aber dass wir diese Heiterkeit miteinander geteilt haben und dass das was Schönes war.
Theresia Mora, die Autorin, die morgen Abend dabei sein wird in der Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz bei der Übergabe des Archivs vom großen Schriftsteller Peter Esterházy. Sie hat ihn auch übersetzt, kannte ihn persönlich. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Gut.
Eintrittskarten für Top-Events sind schwer zu bekommen und werden oft überteuert weiterverkauft. Union und SPD wollen Musik- und Sportfans nun dafür schützen, dass Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen online für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises weiterverkauft werden. So dürften Fans nicht länger abgezockt werden, sagte der SPD-Rechtsexperte Fechner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er fordert schärfere Transparenzregeln auf dem Ticket-Zweitmarkt. Außerdem sollen Veranstalter Preisgrenzen für den Weiterverkauf festsetzen können. Nach Angaben des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft werden auf dem Ticket-Zweitmarkt jährlich rund 12 Milliarden Euro umgesetzt. Er ist ein Meister der leisen Tragikomödie. Jetzt soll der US-Regisseur und Drehbuchautor Alexander Payne Juryvorsitzender der Filmfestspiele von Venedig werden. Der 64-Jährige wird bei der 82. Auflage des Festivals den Goldenen Löwen für den besten Film verleihen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Er selbst wurde schon zweimal mit einem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet. Zuerst für Sideways über zwei Freunde auf einer Weinreise und später für The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten. Als Regisseur war er zuletzt 2023 mit The Holdovers im Kino zu sehen. Die internationalen Filmfestspiele von Venedig finden in diesem Jahr vom 27. August bis zum 6. September statt. Wegen des Treffens der Kardinäle ist die Sixtinische Kapelle in den Vatikanischen Museen ab heute für Besucher geschlossen, das berichtet der italienische Fernsehsender RAI. Demzufolge wird das Gotteshaus für das anstehende Konklave zur Wahl des neuen Papstes am 7. Mai vorbereitet. Die Sixtinische Kapelle beherbergt einige der berühmtesten Gemälde der Welt. Sie zeigen Szenen aus dem Leben von Jesus und Moses. Geschaffen wurden die Werke von verschiedenen Malern der Renaissance. Die Deckenmalereien stammen von Michelangelo. Mit großer, runder Brille spielte Urte Blankenstein die Rolle ihres Lebens. 2 Jahrzehnte gab sie als Frau Puppendoktor Pille Kindern im DDR-Fernsehen Ratschläge. Nun hat ihr Sohn gegenüber der Zeitschrift Super Illu bestätigt, dass die Schauspielerin im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Von 1968 an trat Urte Blankenstein einmal die Woche in der Sendung Sandmännchen auf und gab Kindern Tipps zu Gesundheit und Ernährung und stellte auch Spiele vor. 1500 Sendungen wurden bis 1988 produziert. Nach der Wende trat Blankenstein weiter als Frau Puppendoktor Pille mit einem Kinderprogramm im Osten und im Westen auf.
Christiane Gut mit den Kulturnachrichten. Spanien, Portugal. Ein Stromausfall hat die Iberische Halbinsel erschüttert heute, und zwar heftig. Millionen von Menschen waren betroffen, sind es immer noch zum Teil. Züge blieben stehen, Ampeln fielen aus, Fahrstühle blieben stecken, Atomkraftwerke, Krankenhäuser, Flughäfen liefen im Notbetrieb. Menschen verfielen in Panik. Spanien erklärte den Notstand. 30.000 Polizisten wurden aktiviert, um für Ordnung zu suchen. Langsam wird der Strom wiederhergestellt. Die Hälfte ist wieder am Netz. Die Ursache war offenbar ein technischer Fehler in der Übertragung. Es gibt bisher jedenfalls keine Hinweise auf einen Hackerangriff. Aber was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft bei einem Blackout wie diesem? Fragen wir den österreichischen Bestsellerautor Mark Elsberg. Sein Erfolgsroman heißt Blackout, Untertitel Morgen ist es zu spät, auch als Serie verfilmt. Schönen guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend.
Bei Ihnen alles gut? Strom läuft?
Bei uns läuft der Strom, ja.
Das beruhigt mich mal. Wir telefonieren gerade mit Ihrem Handy. Das könnte ja noch aufgeladen sein. Und Handynetze zum Teil funktionieren ja vielleicht auch bei einem Stromausfall, oder?
Ja, das hängt davon ab, wie der Gesamtzustand des Netzes ist, wie der gesamte Vorbereitungszustand ist. Es gab ja heute auch Bilder aus Spanien und Portugal, wo man durchaus vereinzelt auch telefonierende Leute gesehen hat. Das hängt aber, wie gesagt, sehr davon ab. Es kann durchaus auch Gebiete geben, in denen das Netz nicht funktioniert, in denen auch das Internet nicht funktioniert, in denen eigentlich so gut wie keine Kommunikation mehr möglich ist.
Und da denke ich gerade an die Jugendlichen, die auch ihre Handys dann nicht aufladen können, auch TikTok nicht nutzen können. Ist vielleicht auch gar nicht so einfach, ne?
Das ist dann im Augenblick dann vielleicht sogar mal ein willkommener Digital Detox. Wird allerdings natürlich sehr schnell unangenehm, wenn man natürlich in Wirklichkeit wissen möchte, wie geht es zum Beispiel den Lieben, wenn die Eltern am Arbeitsplatz sind, die Kinder in der Schule, wiederum die Großeltern vielleicht zu Hause oder in einem Heim oder in einem Krankenhaus, und man weiß nicht, wie es den anderen gerade geht, und je länger dieser Zustand dauert, desto unangenehmer wird es natürlich.
Wie beobachten Sie eigentlich die Ausfälle auf der Iberischen Halbinsel? Also ich meine, bei Ihnen war es eine Fiktion vor über 10 Jahren in Ihrem Buch, was ja auch dann als Serie verfilmt worden ist. Trotzdem basierte es auf Recherchen. Es betraf ganz Europa, da bei Ihnen bei Blackout in diesem Buch. Aber wie beobachten Sie die Ausfälle auf der Iberischen Halbinsel?
Natürlich verfolge ich das jetzt natürlich recht interessiert. Nach und nach kommen ja die Informationen jetzt zum Beispiel raus, dass es offensichtlich ein, eben wie Sie schon sagten, technisches Gebrechen war. Das hat unter Anführungszeichen den Vorteil, solange es keinen Vorsatz irgendwie gibt, dass das absichtlich herbeigeführt wurde, kann man davon ausgehen, dass sowas, wie wir jetzt ja auch schon sehen, innerhalb von wenigen Stunden weitgehend wieder in den Griff bekommen wird. Die Situation auf der Iberischen Halbinsel ist so ein bisschen anders, weil es eben da diese etwas schlechteren Verbindung gibt zum restlichen europäischen Netz, das ja ein Verbundnetz ist eigentlich, was ja eine große Sicherheit gewährleistet. Und die Spanier sind halt so ein bisschen am Rand und die Portugiesen, was es etwas anfälliger macht, und vor allem natürlich Portugal wird womöglich noch ein bisschen länger brauchen, bis es wieder ganz da ist. Aber das ist in so einer Situation trotzdem angenehm zu wissen, wenn man weiß, okay, es ist zumindest nichts absichtlich geschehen, dann kann man die Bevölkerung auch informieren, okay, es wird jetzt noch ein paar Stunden oder vielleicht in einigen Regionen sogar 1 bis 2 Tage dauern, bis alles wieder da ist. Aber grundsätzlich ist alles dann wieder halbwegs in Ordnung. Man darf das nicht unterschätzen. Es kann durchaus durch so ein Ereignis zum Beispiel nicht nur Schäden geben an, sagen wir mal, Kühlanlagen oder an gekühlten Produkten. Wenn Sie sich vorstellen, jetzt hier der Kühlschrank geht schon 2 Tage nicht mehr irgendwo in einigen Ecken Portugals, dann übermorgen, dann ist das auch schon dumm. Es können sogar Schäden an technischen Anlagen durch so einen Stromausfall entstehen. Und das ist dann natürlich unangenehmer, wenn Sie irgendeine Produktionsanlage haben und die können Sie danach nicht verwenden.
Bei Ihnen im Buch sind ja auch AKWs sogar in Gefahr. Also die wurden jetzt zwar dort auf der Iberischen Halbinsel auf Notbetrieb gefahren, heruntergefahren, um dort keine Risiken einzugehen. Bei Ihnen gab es im Buch einen Hackerangriff. Der wird ja bisher jedenfalls ausgeschlossen. Aber kann man den so einfach ausschließen?
Bis zu einem gewissen Grad, da sind die Experten natürlich sehr schnell dabei, sich anzuschauen, wo kann das herkommen. Das kann man natürlich jetzt nicht endgültig so machen, aber aufgrund gewisser Indizien kann man zumindest vorläufig mal offensichtlich sagen, woran es gelegen hat. Endgültig kann man sowas tatsächlich oft erst ein paar Tage später sagen, was da war. Wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel so eine Situation in Europa, da hieß es zuerst, ich glaube, Bulgarien oder Rumänien, und dann hat man 2 Tage, 3 Tage später gewusst, nein, Kroatien war eigentlich. Also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen endgültig herausstellen, was es war.
Also wir haben ja beobachtet, schon wirtschaftspolitisch und auch energiepolitisch, dass die Strommärkte in ziemlicher Bewegung sind in den letzten Jahren. Sie wurden liberalisiert zum einen, das ist schon vor vielen Jahren passiert, dann gab es später einen wachsenden Energiebedarf bis heute. Zum Beispiel eben auch, wir haben ja schon gesprochen über TikTok, auch durch das Internet und die vielen Dienste, die da in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig erleben wir auch eine Umstellung auf erneuerbare Energien. Sie sind jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Experte für Energiepolitik, aber Sie haben ja recherchiert für Ihr Buch und beobachten die Szenerie weiter. Welche Rolle könnte das gespielt haben?
Naja, das spielt natürlich mit eine Rolle, wenn ein System immer komplexer wird, immer enger miteinander vernetzt. Sowas hat auch Vorteile, wie dieses europäische Verbundnetz, das bei lokalen Ausfällen sehr schnell von verschiedensten Seiten Nachschub liefern kann, wenn denn genug Leitungen da sind, die das dann weiter transportieren können, was halt so zwischen Spanien und Europa in Frankreich ein bisschen eine Engstelle ist. Und natürlich ist die Umstellung auf die Erneuerbaren ist auch eine große Herausforderung. Die ist zwar langfristig sinnvoll und notwendig, aber während des Umbaus, der nicht optimal gemanagt wird, muss man natürlich leider auch sagen, wir brauchen mehr Leitungen, wir brauchen mehr Speicher und so weiter und so fort, wird es da immer wieder zu Herausforderungen kommen. Was man aber auch sagen muss, die Betreiber sind sich dieser Herausforderungen durchaus bewusst. Und wenn ich während meiner Recherchen eines gelernt habe, ich habe eine Menge Leute kennengelernt und auch nach Erscheinen des Buches in diesen Branchen, die ja den ganzen Tag nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass diese Systeme laufen, die auch mehrfach im Jahr ihre Krisenübungen haben und so weiter und so fort. Also da sieht man schon, dass wir nach wie vor durchaus eigentlich ganz gut darauf vertrauen können, dass das funktioniert. Natürlich kann zwischendurch dann auch mal sowas passieren, wie wir jetzt in Spanien und Portugal gesehen haben.
Also ich verstehe Ihren Bestseller dann offenbar nicht unbedingt an der Kritik, als Kritik am einem Funktionieren des Stromnetzes oder überhaupt an der Energiepolitik Europas?
Man kann an der Energiepolitik natürlich diverse Dinge kritisieren, vor allem, wie gesagt, am Management der Umstellung auf die Erneuerbaren, die ja notwendig ist und sinnvoll. Aber grundsätzlich haben wir ja trotzdem noch immer das bestfunktionierende System weltweit. Also selbst die führende Industrienation oder Wirtschaftsnation der Welt, die USA, hat längst nicht so ein gutes System wie wir. Da gibt es eigentlich nicht so viel es gibt genug zu kritisieren, aber es ist, man sollte nicht vergessen dabei, dass es trotzdem immer noch eigentlich das beste System weltweit ist, trotz aller Schwächen. Und das Buch, was das Buch ja in erster Linie vor allem auch zeigt, ist, wie abhängig wir generell von einer vernetzten Welt sind. Also das kann ein Stromausfall sein, das kann aber natürlich auch sein, wir erleben es ja immer wieder, braucht sich nur ein Transporter im Suezkanal querstellen und zwei Wochen später stehen in Deutschland Autofabriken still. Braucht nur ein amerikanischer Präsident auf die Idee kommen, irgendwelche Zölle einzuführen und die Börsen stürzen ab und so weiter und so fort. Also das zeigt, in komplexen Systemen können kleine Auswirkungen große Wirkung haben.
Vor allem in komplexen Systemen, die wir immer als funktionierend ansehen, auf die wir uns vielleicht auch verlassen, über deren Funktionieren wir vielleicht auch oft nicht genug reflektieren, zum Beispiel was den Strom angeht. Sowieso klar, in einer digitalen Gesellschaft ist das ja wirklich eine Lebensader.
Ja, der Strom kommt aus Zellerchen in der Wand.
Und Sie
so sehen wir das.
Ja, und Sie haben es ja schon gesagt, dass zum Beispiel auch die Kommunikation natürlich überwiegend über Handys läuft heutzutage. Und wenn es da Probleme
gibt, funktioniert
aber
nicht
auch das Festnetz, ja, ähnliches, dass man da nicht mehr miteinander gut kommunizieren kann. Ich weiß, wie es den Lieben geht. Was war für Sie eigentlich so spannend, sozusagen, an diesem Thema, wenn eine Gesellschaft so unter Stress steht, wenn der Strom ausfällt?
Ja, das Spannende war eben, was alles daran hängt. Also was ja, wenn der Strom ausfällt, in vielen Gebieten beispielsweise auch ausfällt, es hängt alles dran. Da hängt dran meistens die Wasserversorgung. Also in vielen Städten und Regionen, auch Deutschlands, wenn sie keinen Strom mehr haben, haben sie womöglich auch keine Wasserversorgung. Das heißt, sie können sich nicht duschen, sie kriegen kein Wasser aus dem Wasserhahn, aber sie kriegen zum Beispiel auch ihre Klospülung nicht mehr aufgefüllt, wenn sie dann mal gespült haben. Und das mag irgendwo in der deutschen Provinz, wenn man sein Häuschen am Waldrand stehen hat, kein Problem sein, dann geht man halt in den Garten. Wenn man in Berlin oder Frankfurt im 10. Stock wohnt mit einer 5-köpfigen Familie und der Fahrstuhl und das Klo gehen nicht, dann wird das relativ bald relativ unangenehm. So gut wie keine Tankstelle funktioniert in Deutschland, wenn der Strom nicht mehr geht. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft, die auf Just-in-Time-Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten, industriellen Gütern und so weiter ausgerichtet ist, funktioniert nach wenigen Stunden nicht mehr, weil die ganzen LKWs, die diese Waren transportieren, keinen Diesel mehr in ihre Lastwagen hinein bekommen, weil die Tankstellen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Also das fand ich das unglaublich Faszinierende daran, wie eng das alles miteinander verknüpft
ist. Und da heißt es eben auch, Survival-Strategien zu entwickeln und vielleicht auch bestimmte menschliche Eigenschaften hervorzuholen, um damit umgehen zu können.
Ne? Naja, das Wichtigste eigentlich für so eine Situation wäre Vorbereitung. Das empfehlen ja auch die entsprechenden Stellen, Zivilschutz, Innenministerium etc. in Deutschland wie in Österreich, dass eigentlich jeder Haushalt für 10 bis 14 Tage Vorräte zu Hause haben sollte. Und dass das nicht so abwegig ist, haben wir alle erlebt zu Beginn der Pandemie. Erster Lockdown, die Leute rennen wie die Verrückten los, um Klopapier und Nudeln zu kaufen oder in anderen Ländern Wein und Kondome. Und muss man nicht, wenn man seine Vorräte schon mal beisammen hat. Und das würde im Übrigen auch dem Rest der Gesellschaft und vor allem den ganzen Hilfs- und Rettungskräften helfen. Solange sich eine Gesellschaft ein paar Tage selber versorgen kann, können die sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Nicht, dass es dann heißt, morgen ist es zu spät, so wie der Untertitel Ihres Buches. Blackout, so heißt dieser Erfolgsroman, ein Bestseller von Mark Ellsberg, übrigens auch als Serie verfilmt. Wir sprachen mit ihm nach dem massiven Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel, der Millionen von Menschen betroffen hat. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Zeit für neue Serien, vorgestellt von Simone Schlosser. Und wir beginnen mit einem uralten Motiv, nämlich Star Wars.
Eigentlich ist es unerhört. Eine Star Wars-Serie ohne Laserschwerte und Jedi-Ritter, in der Held ein Dieb ist. Schließlich ist diese Reihe wie kaum eine andere dafür bekannt, dass sie ganz klar unterscheidet zwischen Gut und Böse. Und man sich vom Weiß der Stormtrooper nicht täuschen lassen sollte, denn sie stehen auf der dunklen Seite der Macht. In der Serie Andor kommt nun eine neue Farbe dazu. Es ist das Grau der, wenn man so will, politischen Wirklichkeit. Denn was diese Serie anders macht, ausgerechnet, sie nimmt die Geschichte ernst. Und so wird aus dem Weltraummärchen eine Parabel über Realpolitik, in der das Böse nicht ein Mann mit schwarzer Maske und Umhang ist, sondern ein Konferenzraum voller Uniformträger. Und die Guten, getrieben weniger von Idealismus als von Pragmatismus.
Keine Notizen, keine Aufzeichnungen, keiner von ihnen war hier. Niemand schreibt das hier in seinen Kalender.
Die Serie Andor erzählt die Vorgeschichte zum Film Rogue One, der wiederum die Vorgeschichte ist zum allerersten Star-Wars-Film, der damit anfängt, wie Prinzessin Leia die Pläne für den Todesstern bekommt, die zentral dafür sind, dass Luke Skywalker ihn am Ende zerstören kann. Geklaut wurden diese Pläne von Cassian Andor, der da längst kein Dieb mehr ist, sondern ein fester Teil der Rebellion. Und von eben der handelt die Serie Andor. Hier sind die Rebellen noch keine feste Gruppe, wie wir sie später aus den Filmen kennen, sondern ein versprengter Haufen von Individuen, die erst im Laufe der Zeit zusammenfinden. Es ist eine düstere Geschichte, keine Frage, aber sie ist nicht ohne Witz. Es gibt Käsefondue und Technomusik, eine fliegende Diskokugel und Abendessen mit der Schwiegermutter. Vor allem aber ist die Serie ein Lehrstück über Widerstand, das immer wieder nachhallt in unsere Realität, mit Anspielungen auf Fake News, Rohstoffe und illegale Arbeiter.
Wenn ich heute sterbe, was das wert? Du hast sowas schon mal gemacht. Du hast bestimmt schon drüber nachgedacht.
Du hast diese Entscheidung längst getroffen. Das Imperium darf nicht gewinnen.
Man muss Star Wars nicht kennen, um diese Serie schauen zu können. Man muss vor allem kein Fan sein. Serienerfinder Tony Gilroy ist es auch nicht. Und vielleicht ist Andor gerade deshalb so gut. Denn die Geschichte gibt dem Universum eine unerwartete Tiefe. Und ganz nebenbei erfindet sie das Format Serie neu. Die neue Staffel besteht aus 12 Folgen, von denen immer 3 eine Einheit bilden und entsprechend zusammen veröffentlicht werden. Dazwischen liegt in der Erzählung jeweils ein Jahr. Das Ergebnis sind 4 Miniserien, die jeweils ihren eigenen Sog entwickeln, aber gleichzeitig kleine Lücken lassen, die man sich selbst füllen muss. Binge-Watching zum Mitdenken sozusagen.
Spiel. Well, the sun takes on the bond, the night begins, in love is high.
Ein schnelles Serienvergnügen, ohne viel denken zu müssen, das bietet diese Serie, Étoile, was in diesem Fall übersetzt Star bedeutet. Und von denen hat die Serie einige. Es geht um die Welt des Balletts. Hauptfiguren sind eine Star-Ballerina, ein Star-Choreograf und die beiden Chefs der Kompanien in New York und Paris, die sich ebenfalls für Stars halten. Ist es doch ihre erklärte Aufgabe, das Ballett vor dem Ruin zu bewahren. Dafür haben sie eine ungewöhnliche Strategie entwickelt. Ein Jahr lang tauschen sie ihre größten Talente. Die Star-Ballerina geht nach New York und der Star-Choreograf nach Paris. Das klingt zugegeben etwas konstruiert. Andererseits, in Zeiten allgemeiner Budgetkürzungen, warum nicht?
Du hast ein Problem.
Was?
Deine Company ist in Schwierigkeiten.
Nein, ist sie nicht.
Doch, ist sie.
Meine genauso. Das Publikum ist tot und stirbt, sowie die Finanzierung.
Die Serie Étoile zieht ihren Charme daraus, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Zumindest was den großen Teil der 8 Folgen betrifft. Etwa wenn es um so Sachen geht wie, wie viel man im Foyer wohl für einen Drink verlangen kann, ohne dass es am Ende wieder heißt, das Ballett sei zu elitär. Dazu kommen die für Serienerfinderin Amy Sherman-Palladino typischen Dialogfeuerwerke mit ihren diversen Seitenhieben auf Popkultur, Hochkultur und das Serienpublikum selbst. Wobei die Figuren diesmal erstaunlich schlecht gelaunt sind. Dabei kommen die echten Probleme wie blutige Zehen, Anorexie oder MeToo, wenn überhaupt, nur am Rande vor. Das Highlight der Serie sind, neben den Tanzszenen, Luke Kirby und Charlotte Gainsbourg, die beiden Kompaniechefs spielen und natürlich mehr gemeinsam haben als den Job. Aber in dem Fall stimmt die Chemie.
Simone Schlosser über neue Serien bei Prime, Étoile und Andor bei Disney. Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons vom 29. April.
Kulturthema des Tages ist, wie könnte es anders sein, der neue Kulturstaatsminister. Konsequent erzkonservativ sei der, meint Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Ideologisch ganz sicher die Antithese zu Claudia Roth. Es stehe zu befürchten, dass bei allem Desinteresse für die Kultur, das Friedrich Merz bislang gezeigt hat, er mit der Wahl von Wolfram Weimer gezielt vorgegangen ist. und er sich eine kulturpolitische Erneuerung verspricht, bei der Familie, Religion, Heimat und Nation weit oben auf der Agenda stehen und Vielfalt und interkulturelle Belange eher unten. Bartels erinnert, wie Weimar in den Nullerjahren in Cicero über die Multikulti-Lüge geschrieben hat. Da fielen Begriffe wie Nationalinstinkte und kulturelle Selbstvernichtung. Die Abgrenzung zu Rechtspopulisten, bemerkt Gerrit Bartels gelegentlich, wirke beflissen obligat. Die Süddeutsche hat im Blick, dass Merz und Weimar am Tegernsee Nachbarn sind. Und nicht nur das, sie spielen dort zusammen Golf, haben am gleichen Tag Geburtstag und sind beide 1,98 Meter groß. Bei so viel Seelenverwandtschaft, resümiert Hans-Jürgen Jakobs, ist es bei aller Überraschung andererseits auch wieder logisch, dass der Fastkanzler am Montag eine Personalie bestätigte, über die die Süddeutsche Zeitung am Sonntag exklusiv berichtet hatte. Stolz sind sie auch bei der Welt, weil, Zitat, ein ehemaliger leitender Angestellter des Hauses Axel Springer einen gehobenen Posten in der deutschen Kulturpolitik übernimmt. Die Berufung des ehemaligen Weltchefredakteurs sei, beobachten Matthias Heine und Christian Mayer, für manche Beobachter offenbar ein Schock. Dass Weimars Vernetzung mit dem Kulturbetrieb weniger eng sei als die mit der Medienbranche, geben sie zu. Das könne allerdings kein Grund sein, ihn nun als kulturfernen Elefanten im Porzellanladen zu imaginieren. Der Sohn eines Religions- und Deutschlehrers, heißt es in der Welt, sei gebildet in einem Maße, das in der deutschen Politik heute selten geworden ist. Das sieht Jürgen Kaube offenbar nicht ganz so. Er erinnert in der FAZ in einer Weise an Weimars Buch »Das konservative Manifest«, die sein Kollege in der Süddeutschen als wütenden Totalverriss bezeichnet, der erkläre, warum der Kollege als Kulturstaatsminister der falsche Mann am falschen Platz sei. Während übrigens Gerrit Bartels im Tagesspiegel meint, Weimar schon jetzt als Fehlbesetzung zu bezeichnen, wäre verfrüht. Lesenswert und aufschlussreich sind Kaubes Zeilenkommentare allemal. Weimar ein Interesse an irgendeiner Kunst oder Geist zu unterstellen, bezeichnet Kaube als spekulativ. Im feuilletonistischen Plural des Majestates fasst er zusammen: Wir fürchten uns jetzt schon etwas davor, was er im Amt alles zum Besten geben wird. Gewiss, Wolfram Weimar macht nicht den Eindruck, ein Bewusstsein von den intellektuellen Laubsägearbeiten zu haben, die er in seinem konservativen Manifest vorgelegt hat. Gelesen haben wir es, weil vermutet wird, sein Konservativismus habe für ihn gesprochen. Sollte das zutreffen, wäre es ein Indiz für den erbarmungswürdigen Zustand dessen, was unter diesem Titel offensiv feilgeboten wird. Übrigens, nicht nur hierzulande bewegt der Dreiklang Kulturpolitik-Konservativ die Gemüter. Frauke Steffens berichtet für die FAZ aus New York, dass der dortige Kulturbetrieb vergleichsweise leise auf die Zumutungen der Trump-Regierung reagiert. Am Ende beschreibt sie eine Szene auf einer New Yorker Bühne. George Clooney allein im Scheinwerferlicht. Hinter ihm die amerikanische Geschichte im Schnelldurchlauf. McCarthy verschwindet, John F. Kennedy wird umjubelt und dann erschossen. Studenten niedergeknüppelt beim Protest gegen den Vietnamkrieg. Bush, Obama, plötzlich kniet der Polizist Derek Chauvin auf dem Hals von George Floyd, zweifelt Trump Wahlergebnisse an, triumphiert. Und dann reißt Elon Musk den Arm zum Hitlergruß hoch. Schnitt, Ende, Stille. Wie es mit unserer Geschichte weitergeht, haben wir in der Hand, sagt Clooney. Und was passiert, wenn Macht ohne Kontrolle ausgeübt wird, wissen wir schon. Applaus. Doch das sei gar nicht mehr die Frage. Die Frage, liebe Leute, ist, was ihr zu tun bereit seid. Die Pause, die ihr danach lässt, schreibt Frauke Steffen, ist lang und unangenehm. Good night and good luck. Das Schlusswort klingt lakonisch.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 29. April. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.